und sie sehen die Herrlichkeit des Herrn und die Pracht unseres Gottes. Was wir gerade von Emé gehört haben, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn, wie Gott eingreift. Das, was wir gerade von Natalia gehört haben, wir sehen die Herrlichkeit unseres Herrn und die Pracht unseres Gottes. Und auch bei Alfred, wir haben heute für ihn gebetet und die Bibel, Jakobus, verheißt es und es wird besser werden. Und wir werden das in seinem Gesicht sehen. Ich spreche das jetzt im Glauben aus. Wir werden das in seinem Gesicht sehen, dass der Ausschlag zurückgehen wird. Es wird besser werden und er wird Heilung empfangen. Er wird Heilung erfahren. Und das wird man sehen. Das muss Alfred nicht jedem erklären. Es wird gesehen werden. Und sie sahen, wir sehen seine Herrlichkeit, die Pracht unseres Gottes. Ich bin so überzeugt davon. Ich wusste nicht, was an Zeugnissen kommt, aber Gott ist so gut. Ich hatte den Eindruck, die passen vor die Predigt. Das steht im heutigen Predigttext. Ja, und ich möchte euch nochmal ermutigen. Alfred hat es vorhin schon gesagt. Greift danach. Es steht in Jakobus. Ruft die Ältesten, wenn ihr krank seid. Verbinde das mit Sündenbekenntnis und ruft die Ältesten. Lasst das nicht an euch vorüberziehen. Werdet aktiv und ruft uns. Ich lese mal einen Text, der typischerweise so in die Adventszeit gehört. Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Ich lese ihn nach Luther. Und ich nehme mal spontan die ersten zwei Verse noch dazu. Kriegt das die Technik mit hin? Ich fange ab Vers 1 an. Jesaja 35 ab Vers 1. Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn und die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Saget den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Wisst ihr, dass fürchtet euch nicht 365 Mal vorkommt? Für jeden Tag einmal. Fürchtet euch nicht. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Seht, da ist euer Gott. Da ist was zu sehen, liebe Leute. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Ihr müsst nicht Rache tun. Er kommt zur Rache. Und er wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Oh, das möchte ich mal erleben. Das habe ich bisher noch nie live erlebt. Ich sehne mich danach, zu sehen, jemand, der lahm ist, der vielleicht sein Bein hinter sich herzieht oder der gar im Rollstuhl sitzt, der aufspringt und hüpft wie ein Hirsch. Habt ihr mal einen Hirsch hüpfen sehen? Vielleicht im Film? Ich habe in letzter Zeit Mäuse gefangen, lebendige Mäuse. Und wenn man die aus der Falle rauslässt, also ich im Wald über einen Kilometer weggebracht, dass sie nicht wieder zurückfinden. Und wenn man die rauslässt, die machen Freudensprünge, wenn die aus dem Gefängnis rauskommen, die springen. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Die Zunge der Stummen, sie werden nicht mehr stumm sein. Sie werden frohlocken, sie werden Lobpreis machen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürr gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Und sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen, nach Zion kommen, mit Jauchzen, ewige Freude über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. In Vers 2, sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht ihres Gottes. Und dann fängt Jesaja in diesem prophetischen Wort auszumalen, wie Gottes Herrlichkeit ausschaut. Und er erzählt jetzt nicht, so und so viel Lumen hat die Herrlichkeit Gottes, so und so viel Helligkeitsgrad, sondern er erzählt prophetisch, woran sehen wir die Herrlichkeit unseres Gottes? Woran sehen wir die Herrlichkeit des lebendigen Gottes? Und er beschreibt, ich habe es ja gerade vorgelesen, er beschreibt, wie Blinden die Augen aufgehen. Blinde werden sehen. Und er beschreibt, wie Tauben die Ohren geöffnet werden und sie wieder hören können. Er beschreibt, wie Lahme springen wie Hirsche oder wie unsere Mäuse. Er beschreibt, wie Wasser wie in ein dürres Land fließt und das Ganze fruchtbar wird. Da, wo vorher Schakale oder diese Steppe galt auch als den Ort von dort, wo die Geister, die bösen Geister zu Hause sind. Und dieser Ort wird voller Wasser, da wird sogar Schilf stehen. Schilf braucht ja besonders viel Wasser. Und dort ist kein Platz mehr für diese bösen Mächte. Und es wird dort eine Bahn sein, ein Weg. Und dieser Weg, ich finde das so faszinierend, durch dieses Gebiet wird ein Weg führen, der so heilig ist, dass kein reisender Löwe diesen Weg betreten kann. Erinnert euch das an irgendwas, das Bild vom reisenden Löwen? Und Satan selbst geht umher wie ein reisender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Auf den Weg, den kann er nicht betreten. Und wer geht auf diesem Weg? Nicht die Unreinen, sondern die Reinen. Jesu Blut wäscht uns rein von aller Unreinheit. Diejenigen, die an Jesus glauben, die zum Kreuz kommen und sagen, Jesus, vergib mir meine Sünde, die werden reingewaschen von aller Schuld und Sünde. Und ich finde das so faszinierend. Im Laufe der Kirchengeschichte wurden ja im Rahmen der katholischen Kirche dann Leute als heilig, als besonders rein ausgesprochen. Die Heiligen. Da gibt es den heiligen Stephanus, oder wir hatten jetzt letztens Nikolaus, den heiligen St. Nikolaus. Die Bibel hat ein anderes Verständnis. Paulus schreibt an verschiedene Gemeinden und er schreibt, ihr Heiligen von Korinth, jeder, der sich vom Blut Jesu reinwaschen lässt. Wenn du zu Jesus sagst, vergib mir meine Sünde, bist du reingewaschen und du bist heilig. Du Heiliger, du Heilige zur Gemeinde in Clausthal-Zellerfeld. Auf diesem Weg werden keine Unreinen gehen, sondern Reine. Reingewaschen durch das Blut Jesu. Und dort wird man auch keine Toren finden. Also Toren, dieses altdeutsche Wort, heißt ja so viel wie Dumme. Da wird man keine Dummen, keine Toren drauf finden, die versehentlich auf diesem Weg geraten sind. Die werden da nicht auf dem Weg drauf rumstolpern, sondern da werden wirklich nur die Reinen sein. Und er bezeichnet die Reinen nochmal mit einem anderen Wort. Jesaja redet weiter. die Erlösten wird man auf diesem Weg finden. Sie werden dort gehen. Diejenigen, die erfahren haben, dass sie erlöst worden sind. Erlöst von der Schuld ihres Lebens, von dem Ballast. Die Erlösten des Herrn, und sie werden wiederkommen nach Zion. Zion steht für den Ort der Begegnung mit Gott. Und sie werden kommen mit Jauchzen, mit ewiger Freude. Mit Freude und Schmerz und Seufzen wird fliehen vor ihnen. Jetzt habe ich sehr viel im Konjunktiv oder in dieser vor ihnen wird es fliehen. Bist du ein Erlöster? Hast du angenommen, dass Jesu Blut dich reinwäscht? Vielleicht heute Morgen nochmal ganz neu. Jesus, vorhin haben wir so eine Zeit der Stille gehabt. Jesus, vergib mir meine Schuld. Du bist reingewaschen von dieser Schuld. Das Blut Jesu macht dich frei. Du musst nicht erst 25 Exerzitien erledigen, sondern das Blut Jesu hat dich reingewaschen. Wenn du die Vergebung annimmst oder angenommen hast, gehörst du zu den Reinen und dann gilt das dir. Du darfst auf diesem Weg laufen. Ein anderes Bild, das ist jetzt nicht das Bild vom Weg, Jesus selber nimmt das Bild mal, wo er sagt, wenn du in mir bist und ich in dir, sagt Jesus, wenn wir so eng verbunden sind mit ihm, wisst ihr, was dann passiert? Angela, kommst du ganz kurz mal nach vorne? Das ist jetzt gerade eine spontane Idee. Das kann man nur mit seiner eigenen Frau machen. Ganz, ganz eng. Und ein Ehepaar, niemand kann so eng aneinander wie ein Ehepaar. Und Jesus, der kann noch enger. Jesus kann noch enger. So eng, dass flupp! Dass er in uns ist und wir in ihm sind. Wenn wir in ihm sind, ich fand das Beispiel so schön, wisst ihr, was dann passiert, wenn der Teufel kommt und euch herausfordern will, euch schlagen will mit irgendwas, dann kommt er an euch ran und guckt, jetzt mache ich Emé fertig. Und dann kommt er und guckt, aber Emé ist in Jesus drin. Das heißt, Jesus ist um ihn herum. Und der Teufel guckt, oh, das ist Jesus, das lasse ich lieber. Der reißende Löwe kann den Weg der Gerechten, der Weg der Erlösten, der Weg der Reinen nicht betreten. Er versucht uns mit Lügen von diesem Weg runterzubringen. Das ist was anderes. Aber er kann den Weg nicht betreten. Und Schmerz und Seufzen werden fliehen, die werden weglaufen. Und wir werden Freude jubeln. Du wirst jubeln vor Freude. Es ist wahr, wenn du erlebst, dass es wahr ist. Wenn ihr an dem Klang der Stimme, so von, jetzt nehme ich euch beide nochmal, Natalia und Emé, wenn ihr in den Klang der Stimme hineingehört habt, da schwang Freude mit. Die haben zwar keinen Luftsprung hier vorne gemacht, aber da war eine gewisse Freude in der Stimme. Ja, Jesus hat verhindert, dass diese Krankheit zu diesem ungeborenen Kind gekommen ist. Ja, Jesus hat sich zu deiner Arbeitssituation gestellt und zu euch als Familie. Da schwang Freude in der Stimme mit. Und gerade mir als Deutschen geht es oft so, ich darf noch mehr lernen, das auszudrücken. Jesaja 35, 3 bis 10 ist ein Weihnachtstext. Und ich habe jetzt den Vers 2 mit dazu genommen. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht ihres Gottes. Du darfst die Herrlichkeit deines Gottes sehen. Dein Gott ist wirklich da. Das ist keine ausgedachte Fiktion. Du kannst die Herrlichkeit deines Gottes sehen. Ich möchte mal ins Neue Testament springen, ins Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Da begegnet uns nämlich genau das, wo Jesus sich das auf sich zieht. Lukas 7, 18 bis 23. da heißt es, die Jünger des Johannes verkündeten ihm alles. Und Johannes rief zwei Jünger zu sich. Also Johannes hat gehört von dem, was Jesus so getrieben und getan hat. Und sandte sie zum Herrn, also zu Jesus, und ließ ihn fragen. Johannes, der Täufer, der inzwischen im Gefängnis sitzt, schickt zwei seiner Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen. Bist du, der da kommen soll, von dem zum Beispiel Jesaja gesprochen hat? Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm, zu Jesus kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Jesus gibt denen kein theologisches Dogma mit, glaube das und das von mir, sondern Jesus sagt, geht zu Johannes und sagt, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören. Das haben wir gerade in Jesaja alles als Ankündigung gehört. Jesus bezieht sich darauf und sagt, ich bin derjenige, der diese Prophetie erfüllt. Und er geht weiter, er erweitert das. Tote stehen auf. Das stand nicht mehr in Jesaja. Jesus lässt sich selbst von der Prophetie nicht eingrenzen. Tote stehen auf. Und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und dann fügt Jesus hinzu, und selig ist, wer sich nicht an mir stört. Oder wie Luther übersetzt, selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Wer, Jesus sagt, wie leicht kann man an mir stolpern? Kann man Anstoß an mir nehmen? Jesus, wo sehe ich deine Wunder heutzutage? Die einen nehmen Anstoß, Jesus feiert Feste, du Weinsäufer. Das kann gar nicht der Messias sein, der mit Sündern und Zöllnern an einem Tisch sitzt. Und andere stoßen sich dran und sagen, ich habe bisher noch nichts gesehen. Jesus, interessant ist, Jesus gibt jedem eine andere Antwort. Welche Antwort brauchst du von deinem Gott? Jesus sagt, seht, was passiert um euch herum. Und ich lade euch ein, lasst das zu. Wir definieren es so leicht. Naja, das war Zufall. Natalia, Glück gehabt, ne? Von wegen. Lasst es zu sagen, das war mein Gott. Das war mein Gott. Du kannst alles wegreden. Das war mein Gott. Gott hat Natalia bewahrt und ihr ungeborenes Kind. Gott hat in die Arbeitssituation von Emmy eingegriffen. Das war nicht nur Entschuldigung, Emmy, das war nicht nur deine Leistung, dass sich das rumgesprochen hat bis oben. Es war Gott. Gott. Lasst uns das nicht wegdefinieren und sagen, naja, das war das und das und das und das, sondern lasst zu, dass wir sagen, das ist unser Gott gewesen. Hey, lasst uns die Augen aufmachen und sehen. Wir sind jetzt in der Adventszeit und diese Adventszeit heißt ja, ist ja so traditionell, so diese Zeit, sich darauf vorzubereiten, unser Herr kommt. In der traditionellen in dem traditionellen Christentum, wo man von Jesus nicht mehr viel weiß, da singt man dann das Lied, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Jesus reinkarniert nicht. Jesus kommt nicht jedes Jahr wieder. Aber unser Herr kommt tatsächlich. Und zwar kommt er wieder am Ende der Zeit. und er wird die Erlösten zu sich holen. Und er wird eine neue Welt schaffen. Eine neue Welt ohne Schmerz, ohne Geschrei, ohne Leid. Und da werden wir dazugehören. Und wir dürfen die Anklänge, das Anfangen, den Beginn dieser neuen Welt heute schon erleben. Und das war nicht nur bei Jesus, dass Jesus den Jüngern von Johannes sagen konnte, kommt und seht, Lahme gehen, Blinde sehen. Es gibt ja im Markus-Evangelium diese Ankündigung. Markus 16, die Verse 17 und 18. Für die Ankündigung, wo diese Vollmacht auf die Christen übergeht. Auf die, die Jesus nachfolgen. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. In meinem Namen werden sie in neuen Zungen reden. Sie werden Schlangen mit Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke, Jakobus 5 leuchtet hier durch, auf Kranke werden sie Hände legen und so wird es besser mit ihnen werden. Das ist Markus 16. Lasst uns die Herrlichkeit unseres Gottes sehen. Und mir geht es persönlich so, ich bete lieber für einen mehr als zu wenig. Und wenn man sagt, du Andreas, aber so viele Krankenheilungen hast du noch nicht erlebt, sage ich, aber ich habe ein paar erlebt. Und die habe ich tatsächlich erlebt, die habe ich mir nicht eingebildet. Und lasst uns wirklich auf diesen Weg gehen. Lasst uns füreinander beten. Lasst uns eine Sehnsucht entwickeln, diese Herrlichkeit unseres Herrn wirklich sehen zu wollen. Lasst uns nicht damit zufrieden sein, halt hier eine schöne Pfingstgemeinde zu sein, sondern mein Herz sehnt sich danach, mehr von der Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ja, Andreas, Gott wirkt ja heutzutage nicht mehr so auf diese Art und Weise, ne? Wurde mir mal gesagt. In 2. Timotheusbrief ist eine Bibelstelle, die ich so liebe. Einen Vers, der ums Thema geht, so Endzeit, die Zeit, bevor Jesus wiederkommt, passt ja in Advent, Jesus wiederkommt. Und zwar geht es darum, um den moralischen Abfall oder Verfall der Gesellschaft. Menschen werden viel von sich halten. 2. Timotheus 3, ich lese mal ab Vers 2. Menschen werden viel von sich halten, sie werden geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Wenn man sich manchmal anguckt, wie über unseren Gott gelästert wird, wie über unseren Gott hergezogen wird. Und man sagt, wieso ist doch Meinungsfreiheit? Über Allah würde man nie so lästern, weil man Angst hat, dass dann eine Bombe hochgeht. Aber die haben gar keine Ahnung, mit wem sie sich anlegen. Wir Christen, wir würden, jemand, der Jesus wirklich verstanden hat, wird nie eine Bombe hochgehen lassen. Die Rache ist mein, sagt Gott. Gott ist heilig. Und das haben wir in unserer Gesellschaft viel zu viel vergessen. Sie sind Lästerer, sagt der 2. Timotheusbrief zum Verfall in der Endzeit. Den Eltern ungehorsam, undankbar. Sie sind gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Und sie lieben die Wollust mehr, als sie Gott lieben. Und jetzt würde das alles noch gar nicht reichen, setzt er einen drauf und darum geht es mir gerade. In Vers 5 steht, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Wir haben einen Gott, der Kraft hat. Wir haben einen Gott, der auch heute noch Zeichen und Wunder tun kann. Und deswegen spreche ich das auch aus Richtung Alfred und sage, ich glaube daran, dass unser Gott die Macht hat. Wir haben getreu seinem Wort ihn gesalbt und wir werden, spreche ich einen Glauben aus, wir werden sehen, dass sein Gesicht sich verändern wird. Glauben wir das? Glaubst du, dass dein Gott heute noch die Macht hat? Vielleicht hast du jemanden in deinem Bekanntenkreis. Bete für ihn. Glaube daran. Lasst uns die Herrlichkeit Gottes sehen und dann lasst uns nach vorne kommen und Zeugnis davon geben. Gott hat geheilt, Gott hat eingegriffen. Wir sehen die Herrlichkeit unseres Gottes. Ich will euch am Ende meiner Predigt noch eine letzte Stelle mitgeben. Ich schlage die Bibelstelle, die habe ich mir gar nicht markiert, in der Offenbarung auf. Passt ja auch zur Wiederkunft, Erwartung Gottes, zur Adventszeit. Offenbarung 3, die Verse 8 bis 11, wo Jesus an die Gemeinde in Philadelphia schreibt. Vielleicht könnte das auch Worte an uns sein. Offenbarung 3, Verse 8 bis 11. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft. Wenn wir auf uns schauen, kommt es uns vielleicht so vor, wir haben eine kleine Kraft. Aber Jesus sagt, bestätigt das, du hast eine kleine Kraft. Kleine Anmerkung, aber seine Kraft ist grenzenlos. Denn du hast eine kleine Kraft. Und hast mein Wort bewahrt. Bewahren heißt nicht nur sich merken, sondern danach auch zu leben. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Da sind wir wieder bei den drei Punkte. Du hast eine kleine Kraft, du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde... Ja gut, jetzt kommen einige Sachen. Ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans und so weiter, wo er sagt, sie sollen kommen und... Ich lese es. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen. Und erkennen, dass ich dich geliebt habe. So groß ist Gottes Schutz. Einige von der Synagoge des Satans werden kommen und sie werden niederfallen und erkennen, wie sehr Gott seine Heiligen liebt. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Mir geht es um den Zusammenhang von Vers 11 und Vers 8 jetzt am Abschluss meiner Predigt. Am Vers 11 sagt er, halte fest, was du hast und niemand wird die Krone nehmen von dir. Was sollen sie denn festhalten? Vers 8 hat er das genannt. Er sagt, du hast eine kleine Kraft. Diese kleine Kraft halte. Die ist ausreichend, denn Gottes große Kraft steht daneben. Halte die kleine Kraft. Halte, bewahre mein Wort. Das hast du. Halte das, was du hast, sagt er. Und verleugne meinen Namen nicht. Stell dich zu mir und sag, das hat Gott in meinem Leben getan. Gib die Ehre vor Gott, vor jedem, den dir begegnet. Habt den Mut dazu. Lasst uns bewusst die Augen öffnen für Gottes Herrlichkeit. Ich bete. Jesus, ich danke dir für dein Wort, für deine Botschaft hier in den Advent. Ja, da gäbe es so viel zu sagen, dass du wiederkommst. Aber heute wollen wir unsere Augen darauf richten, dass in dem Propheten Jesaja vorausgesagt wurde, dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. Und die Menschen, die dir damals vor 2000 Jahren begegnet sind, Herr, die haben deine Herrlichkeit gesehen. Und Du hast gesagt, dass es weitergeht, dass es in deiner Gemeinde weitergeht. Herr, und wir stellen uns darauf, wir stellen uns auf deine Verheißung. Herr, wir wollen mehr von deiner Herrlichkeit unter uns sehen. Und uns ist klar, wir haben eine kleine Kraft, wir können diese Dinge nicht produzieren, wir können keine Kranken heilen. Aber du bist der Arzt, du bist der Herr, und deswegen vertrauen wir dir. Du bist unser Gott und zu dir stellen wir uns. Wir halten uns an dein Wort, an deine Versprechen, an deine Verheißungen. Herr, und wir freuen uns darauf, noch mehr Zeugnisse wie heute. Ich preise dich für die Zeugnisse, die wir heute gehört haben. Herr, darin sehen wir deine Herrlichkeit, dass du Krankheiten abwehrst, dass ungeborenes Leben geschützt ist. Herr, und wir preisen dich und sehen deine Herrlichkeit, dass du in Leben von Emme und seiner ganzen Familie hineingegriffen hast. Herr, und wir stellen uns dazu und wir wollen noch mehr sehen von dieser Herrlichkeit von dir, dass dir alle Ehre gehört, dass du im Zentrum dieser Gemeinde alle Ehre bekommst. Herr, wir wollen aus ganzem Herzen dir Lobpreislieder singen, wir wollen dich preisen. Du bist Gott, du bist stark, du bist unser Retter, unser König, du hast all unsere Sünde bezahlt, wir werden bei dir sein in Ewigkeit. Danke, Jesus, danke, Herr. Amen.